Hallo zusammen, hallo, guten Morgen. Es ist schon eine ganze Weile her, als ich das letzte Mal hier oben gestanden bin. Und es hat sich diese Woche ganz spontan ergeben, dass ich die Predigt übernehme. Und ich bin echt gespannt. Ich habe mir den Text angeguckt, aber bevor ich auf den Text eingehe, möchte ich einfach uns noch mal ein Stück mit hineinnehmen in die letzte Predigt, die der Dave, wenn ich es richtig weiß, gehalten hat über 2. Korinther, und zwar dort ab Vers, na, das ist gerade so, bei mir hat da was verschudelt, so, die er gehalten hat über 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 7 bis 15. Und da ging es so, als Überschrift stand in der Schlachter: Schatz in irdenen Gefäßen. Und da ging es so ein bisschen drum: Wir erleben Bedrängnis, aber wir werden nicht bedrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber wir sind nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, wir kommen aber nicht um. Wir tragen das Sterben von Jesus an seinem Leib, damit sein Leben auch an uns offenbar wird. Das war so, ich weiß nicht genau, was das ausgelegt hat. Wir konnten leider nicht da sein, weil wir krankheitlich verhindert waren. konnte leider nicht da sein. Aber ich fand es spannend, diese Themen, diese Gegensätze, die Paulus hier auflistet. Und ja, es ist so, wir kommen oft als Christen in Situationen, ja, wo wir wegen unserem Glauben herausgefordert werden. Im Grunde gehört es zur Nachfolge mit dazu. Jesus hat es so ein bisschen mit angekündigt, dass seine Nachfolge kein Spaziergang sein wird, sondern dass es uns was kosten wird. Und dass wir auch Verfolgung oder ja, eben Nachteile erleben, wenn wir ihm nachfolgen. Und wenn wir Zeugnis von Jesus sind, ja, dann geben wir der Welt oder all denen, die nicht an Jesus glauben, ein Stück Anstoß. Und wir werden so ein Stück Widerstand erleben. Weil, so wie es in den Verse 7 bis 11 drin stand, der Herr der Welt, also Satan, was dagegen hat, dass wir der Welt Zeugnis geben von dem, was wir mit Jesus erlebt haben oder wie Jesus unser Leben verändert hat. Und im Grunde müssen wir uns so ein bisschen fragen, ja, wenn wir diese Widerstände nicht erleben, wo stehen wir denn eigentlich? Sind wir vielleicht ein Stück lau geworden? Oder ja, wie stehen wir eigentlich, wenn wir keine, dann nicht spüren, dass sich da irgendwo Widerstand regt? Erzählen wir dann überhaupt nichts von unserem Glauben? Erzählen wir gar nichts von dem, was Jesus in unserem Leben getan hat oder was wir mit ihm erleben? Das ist eine spannende Geschichte. Und im heutigen Abschnitt geht Paulus noch ein ganz Stück weiter. Er setzt die Zeit, in der er praktisch Bedrängnis hat. Also Paulus, wissen wir ja alle, der hat viele Themen erlebt. Er war im Gefängnis, er wurde gesteinigt, er wurde verfolgt, er wurde geschlagen, er hat viel mit Gott erlebt. Ja? Und Paulus setzt das Ganze eben in ein Verhältnis zu den Verheißungen, die uns durch Gott oder Jesus zugesagt hat, wenn wir ihm nachfolgen. Ich würde im Abschnitt heute, wenn ich Überschriften mehr aussuchen würde, würde ich drüber schreiben: Alles eine Frage der Perspektive. Und wir lesen mal der erste Vers, das ist 2. Korinther 4, Vers 16. Da steht: Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Wenn der äußere Mensch zugrunde geht, der innere wird Tag für Tag erneuert. Weil Paulus in aller Bedrängnis, Verfolgung, Anfeindung und Nöten Bewahrung und Trost von Jesus erfahren hat, lässt er sich nicht entmutigen. Das ist einfach was Paulus über seine Jahre, mit denen er für Jesus, in denen er für Jesus unterwegs war, erfahren hat. Er hat es erfahren, dass er stark ist, weil Jesus ihm die Stärke gibt. Weil er seinen Blickwinkel nicht auf die Bedrängnis gelegt hat, sondern er hat Paulus spürt, das kommt so ein bisschen in diesem Vers raus, so wie wir alle Menschen, dass irgendwann unsere eigene Stärke endlich ist, dass unsere eigenen Fähigkeiten begrenzt sind. Ja, und dass man im zunehmenden Alter einfach nicht mehr diese Stärke hat, die man in jungen Jahren hat. Dass man Dinge, die selbstverständlich waren, nicht mehr so einfach machen kann. Fragt mal Dora und Werner. Wenn man vor Jahren einfach die Treppe hochgerannt ist und wieder runter und nochmal hoch, dann geht es nicht mehr so einfach, wenn man die Jahre kommt. Ja, und dass manche wirklich die selbstverständlichsten Dinge einem zur Qual wäre können. Und ganze Industrie und Geschäftszweige leben davon, dass der Mensch oder die Natur einem Zerfall hingegeben ist. Es werden Unsummen von Geldern ausgegeben, um den Zerfall hinauszuziehen. Braucht nur mal irgendeine Zeitschrift aufschlagen, Internet, Werbung, Gesundheit, Fitness, all diese Dinge. Unsummen. Paulus aber bezieht seine Stärke nicht aus sich selbst, sondern aus der Nähe zu Gott und dem Heiligen Geist. Den Kolossern schreibt Paulus im 3. Kapitel 1 bis 4, wenn ihr nun mit Christus aufgeweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ich habe einen kleinen Videoclip mitgebracht und ich hoffe, die Technik kriegt ihn zum Starten, wo ich so ein bisschen deutlich machen will, was Perspektive für einen Unterschied machen kann. Das war dieser kurze Videoclip und wir sind uns einig, wir haben alle zusammen das gleiche Objekt gesehen oder die gleichen Objekte. Aber, wie der Film deutlich zeigt, allein über den Blickwinkel schaue ich von frontal drauf oder schaue ich so leicht von der Seite drauf, ändert sich komplett das Bild, komplett die Aussage, in dem sogar die krasse Differenz auf der einen Seite Love, Liebe, auf der anderen Seite Hass. Dinge, die nicht zusammenpassen, aber trotzdem waren sie in einem Objekt. Und wenn wir jetzt, wenn wir jetzt nur eine Perspektive gesehen hätten, nur die von frontal, hätte jeder gesagt, klar, da steht Liebe. Und wenn man die andere Seite nur gesehen hätte, hätte man jeder bezeugt, da steht Hass, Hate. Wie geht das zusammen? Ein Stück weit ist es genau das, was in diesem Text heute vorkommt. Es geht um die Perspektive, wie ich mir Dinge angucke. Ich habe mich oft gefragt, wie gehe ich mit schwierigen Situationen und Bedrängnis um? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Erlebe ich Bedrängnis oder Anfeindung überhaupt noch? Finde das überhaupt, also aufgrund vom Glauben, von meinem Glauben, erlebe ich das, dass ich irgendwo, das habe ich vorhin schon kurz gesagt, einen Unterschied mache? Oder bin ich so lau, dass mein Leben überhaupt keinen Unterschied mehr macht zu der Welt? Oder merke ich, so wie es Paulus schreibt, dass mein innerer Mensch Tag für Tag verändert wird, dass sich da was bewegt, dass Gott an mir arbeitet, dass ich bereit bin, mich auf Veränderung einzulassen. Und jetzt frage ich euch ganz konkret, welche Perspektive nehmt ihr ein, wenn es um Bedrängnis geht? Sehe ich oft lieber das Schlechte oder habe ich den Blick auf das Positive, auf das Gute? Siehst du auf die auf deine Nöte, auf deine Ängste, auf deine Schwierigkeiten oder siehst du auf Jesus und die ewige Herrlichkeit, die er uns verheißen hat, von der auch Paulus zu den Kolosser vorhin gesprochen hat? Orientieren wir uns an unserer Thematik oder an der himmlischen Perspektive? Schauen wir auf die Umstände, die uns begleiten, auch jetzt in der Situation, wo gerade die ganze Welt drin steckt? Wie gehen wir damit um? Welche Perspektive nehmen wir ein? Und schon in der Psalme steht, welchen Unterschied es macht, wenn wir unseren Blick Gott und Jesus hinwenden. Ich möchte ein Stück lesen aus dem Psalm 82, Verse 2 bis 8. 84, Entschuldigung, 2 bis 8. Herr, du allmächtiger Gott, wie sehr liebe ich den Ort, wo du wohnst. Ich kann es kaum erwarten, ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Tempels zu kommen. Mit Leib und Seele jubel ich dir zu, du lebendiger Gott. Sogar die Vögel haben hier ein Nest gebaut und Schwalben sind hier zu Hause. In der Nähe deiner Altäre ziehen sie ihre Jungen groß. Herr, du allmächtiger Gott, du bist mein König und mein Gott. Glücklich sind alle, die in deinem Haus wohnen dürfen. Jederzeit können sie dich loben. Glücklich sind alle, die ihre Stärke in dir suchen, die gerne voller Freude zu deinem Heiligtum ziehen. Wenn sie durch ein dürres Tal gehen, brechen dort Quellen hervor und der Herbstregen bewässert das trockene Land. So wandern sie, das beschreibt sehr gut, bis sie vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Das beschreibt sehr gut, wo wir Veränderung sehen können oder was unser Herz verändert, wo unser Sehnen ist. Also Malte hat vorhin gefragt, warum bist du hier? In dem Psalm steht ganz deutlich, o Herr, du allmächtiger Gott, ich liebe den Ort, wo du wohnst. Geht es uns so? Ich bin sicher, oftmals sehne ich mich danach, hier zu sein, mit euch Gemeinschaft zu haben, Gott anzubeten. Aber manchmal ist es mir auch erlascht. Aber wenn wir uns dann die Perspektive und das, stellt euch das Bild wieder vor, einfach wegwende von dem, wo man gerade drinstehe, hin zu dem lebendigen Gott, dann passiert genau das. Dann erfahre mehr Ermutigung, mehr erfahre Trost, mehr erfahre ein herzliches Willkommensein bei Gott. Und das gibt Kraft. Und in dem Psalm steht noch mehr, dass wir eben mit neuer Kraft ausgestattet werden, bis sie vor Gott auf dem Berg Zion stehen. Und das ist ja auch, was uns verheißen ist, dass wir irgendwann, wenn für uns die Zeit gekommen ist, vor Gott stehen, an seinem Berg und ihn anbeten, an seinem Thron. Seht ihr den Unterschied, der entsteht, wenn wir nicht auf die Umstände schauen, sondern auf die Verheißungen Gottes und auf die ewige Perspektive, die wir in Jesus haben? Liebe ich es, die Nähe zu ihm zu suchen und bei ihm Kraft zu tanken? Das ist eine Quelle, so wie es auch in dem Psalm so rüberkommt, die nie versiegt. Ein Ort, wo wir Ruhe finden für unsere Seele. Und was, auch wenn es um uns rumtobt und auch als ich mich vorbereitet habe, wurde ich an ein Lied erinnert, was ich 2006 geschrieben habe. Und zwar ist es entstanden in einer Phase, wo mir es nicht gut ging. Ich hatte in der Firma viel Stress, wir hatten noch jüngere Kinder. Alles war mir irgendwo schwer. Alles war schwer auf mir gelastet. Und Petra hat mir ein Wochenende geschenkt, ganz für mich allein, in der Ferienwohnung und da war ich samstagmittags und als ich rausgeschaut habe, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, es war der Himmel vollkange mit ganz schweren dunklen Regenwolken. So richtig bedrückend, so fast schon bedrohliche Situation und es hat ganz genau zu meiner Situation gepasst, wo ich drin gestorben bin. Aber plötzlich ist ein kleiner Spalt von der Wolke aufgegangen. Und ihr kennt diese Bilder, wenn man so über ein Tal blickt und ein Strahl von der Sonne bricht sich durch die Wolkebahn. Und es ist mir so deutlich geworden, ja, die Sonne ist immer da. Gott ist immer da. Und wenn wir den Blick wechseln von eben diesen Wolken, diesem bedrohenden Weg zu ihm, dann ändert sich unsere Situation. Und es ging mir praktisch so spontan auch besser. Und dann habe ich praktisch dieses Lied aufgeschrieben. Und wenn wir unseren Blick heben und uns zu ihm hinwenden, dann ändert das alles. Ich habe euch das Lied heute mitgebracht. Ich hoffe, wir kriegen es eingespielt. Horcht es euch einfach mal an und machen mal einen unerwarteten Break in der Predigt.
Stehen dunkle Wolken über mir, seh ich keinen Ausweg mehr, stehen Sorgen vor der Tür und habe ich Angst, was morgen wird. Gedanken kreisen nur und ich bin ganz verwirrt. Stehen dunkle Wolken über mir, seh ich keinen Ausweg mehr, stehen Sorgen vor der Tür und habe ich Angst, was morgen wird. Gedanken kreisen nur und ich bin ganz verwirrt. Doch wenn den Blick heb und schau auf zu dir, weckt deine Liebe das Leben neu in mir. Jesus, bei dir bin ich daheim. Deine Liebe wärmt mich, wird mir zum Sonnenschein. Jesus, Jesus, du allein. Du gibst mir, was ich brauch. Lass mich nicht allein. Stehen dunkle Wolken über mir, seh ich kein Ausweg mehr, stehen Sorgen vor der Tür und hab ich Angst, was morgen wird. Gedanken kreisen nur und ich bin ganz verwirrt. Doch wenn den Blick ich heb und schau auf zu dir, weck deine Liebe, das Leben neu in mir. Jesus, bei dir bin ich daheim. Deine Liebe wärmt mich, wird mir zum Sonnenschein. Jesus, Jesus, du allein. Du gibst mir, was ich brauch, du lässt mich nicht allein.
Das hat mich damals sehr berührt. Und da will ich es aber jetzt nicht stehen lassen. Es kommt schon stark auf unseren Blick an. Aber Paulus geht in Verse, in unserem Text, in Verse 17 und 18 von Korinther, von 2. Korinther 4, noch auf weitere Aspekte ein. Da steht, denn unser Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über die Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, aber was unsichtbar ist, ist ewig. Paulus bezeichnet in diesem Abschnitt die Nöte oder die Bedrängnis als kurz und schnell. Das heißt, es dauert nicht lange. Und setzt Vers 17 in Verhältnisse. Zum einen setzt er die Bedrängnis in ein zeitliches Verhältnis. Kurze Bedrängnis, Ewigkeit bei Gott. Und er setzt es in ein Gewichtsverhältnis. Die Bedrängnis, die leicht ist, bezeichnet er als leicht, und eine übergewichtige, über die Maßen gewichtige Herrlichkeit. Auch wieder da ein krasser Gegensatz. Bedrängnis leicht und übergewichtige Herrlichkeit. Er stellt unser recht kurzes Leben oder die aktive Lebenszeit ins Verhältnis zur Ewigkeit. Ewigkeit, die durch den Tod von Jesus am Kreuz uns zugesagt worden ist. Wir Menschen haben aber in Wirklichkeit keine Vorstellung darüber, was Ewigkeit bedeutet. Da bin ich mir 100% sicher. Gerade in unserer schnelllebigen Zeit ist es kaum zu greifen, was es bedeutet, in Ewigkeit bei Gott zu sein. In Ewigkeit ihn anbeten zu dürfen, seine Herrlichkeit zu sehen. In Ewigkeit mit ihm zu leben und ihn persönlich als Gegenüber zu haben. Und das ist nicht nur für ein paar Minuten, sondern es ist ewig. Wir Erwachsene können es, das habe ich eben schon mal gesagt, wahrscheinlich kaum begreifen. Und ich weiß nicht, wenn Kinder über lange Zeit reden, kennt ihr den Begriff für immer und immer? Also immer und überall, ihr kennt das Lied, ja? Es wird ewig sein. Ich glaube, das ist so, wie wenn man Herrlichkeit nicht fassen kann, so können wir Ewigkeit nicht fassen. Weil uns kommen ja manchmal schon, wenn man beim Arzt wasen muss, das für eine Ewigkeit vor. Und das zweite Verhältnis habe ich eben auch schon angesprochen, das ist die Gewichtigkeit. Er hat in dem Punkt vollkommen recht. Gemessen an dem, was uns in seiner Herrlichkeit geschenkt wird, wiegt die Bedrängnis leicht. Um das vielleicht noch ein bisschen konkreter zu kriegen, müssen wir uns mit Herrlichkeit beschäftigen. Was bedeutet diese Herrlichkeit? In der Bibel wird das Wort Herrlichkeit 236 Mal erwähnt. Im Alten Testament kommt es ganz häufig in Zusammenhang mit der konkreten Gegenwart Gottes in Bezug. Da steht zum Beispiel im 2. Mose 24, 16: Und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai, und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tage aber rief er Mose von der Wolke aus zu. Oder in 4. Mose 20, 6 steht: Und Mose und Aaron gingen vor der Gemeinde weg zum Eingang der Stiftshütte, und sie fielen auf ihr Angesicht, und die Herrlichkeit des Herrn erschien ihnen. Jetzt ein Stück weiter in der Geschichte von Israel weiter. In 2. Chronik 7, Vers 3: Als alle Kinder Israels das Feuer herabfallen sahen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus, da fielen sie auf ihre Knie mit dem Angesicht zur Erde, auf das Pflaster und beteten an und dankten dem Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade währet ewiglich. Im Neuen Testament kommt Herrlichkeit ganz oft in Bezug mit Jesus in Bezug, also wird ganz oft direkt mit Jesus in Verbindung gebracht. Da lesen wir zum Beispiel in Matthäus 19, 28, Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet bei der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. In Johannes 1, 14 steht, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit und die Herrlichkeit des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und Johannes schreibt noch in der Offenbarung 1, 5 bis 6, und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist nur ein Auszug. Also es wird sich mit Sicherheit lohnen, alle die Stelle mal zu lesen, wo es darum geht, um Gottes Herrlichkeit. In Offenbarung 21, das will ich uns jetzt ersparen, aber ich will euch einfach ermutigen, lest es euch mal durch, da wird das neue Jerusalem beschrieben. Das neue Jerusalem, der Ort, wo wir irgendwann mal sein werden. Wir werden vor seinem Thron stehen und den Schöpfer vom Universum und der Erde anbeten. Also als ich mich gestern mit diesen Themen auseinandergesetzt habe, ich war einfach überwältigt von dem, was für ein Gott das uns gegenübersteht. Und welches Vorrecht, das wir haben, ihm gegenüber sein zu dürfen. Dass er sich nach uns sehnt, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben. Es wird kein Schmerz und kein Geschrei mehr geben. Gott selbst wird unsere Tränen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Wir werden auf goldenen Straßen gehen und, so wie eben schon gesagt, in neue Jerusalem leben. Selbst Engel werden wir richten. Und es werden noch viele, viele Dinge sein, die wir uns noch nicht einmal zu träumen wagen, wenn wir einmal bei ihm sein werden. Ich bin davon überzeugt, dass wir uns das nicht vorstellen können, was es wirklich bedeutet, die Herrlichkeit Gottes zu erleben. Im Alten Testament war das so gewaltig, ich habe vorhin so ein paar Ausschnitte gelesen, dass es die Leute komplett geblättert hat. Die hat es umgehauen, die hat es auf ihre Knie und auf ihr Angesicht. Vor Ehrfurcht vor diesem Gott. Aber stellt euch vor, genau dieser Schöpfer, dieser ehrfürchtige Gott, der lädt uns ein, Zeit mit ihm zu verbringen. Und zwar nicht nur so wie kurz, sondern für immer und immer, für die Ewigkeit. Es wird herrlich sein, weil wir in seiner Herrlichkeit sind. Aus dem Blickwinkel, und das erinnert euch nochmal an das Video, den kleinen Videoclip, aus dem Blickwinkel erscheint alles das, was uns auf dieser Erde begegnet, leicht und kurz. Das ist in Paulus' Perspektive. Auch, und ich will das gar nicht klein machen, wenn jemand in einer Bedrängnis drin ist, dann hat er Not. Dann hat es seine Gründe. Aber wenn wir es schaffen, unseren Blick zu ändern, verändert es alles. In 1. Petrus 1, Vers 6 steht, dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge haben wird bei der Offenbarung des Christus. Ja, in den Bedrängniszeiten werden wir geprüft. Da wird unser Glauben geprüft, damit wir geläutert werden. nicht, dass wir an den Erfolgen zugrunde gehen, sondern damit wir stark werden, gestärkt durch Gott, wenn wir die richtige Perspektive einnehmen. Weil wenn wir sie nicht einnehmen, dann werden wir bitter. Dann bleiben wir unversöhnt. Paulus setzt die Nöte und die Bedrängnis aber nicht nur ins richtige Verhältnis, sondern er zeigt auch noch einen Schlüssel auf, wie wir sie überwinden können. Dazu schreibt er in Vers 18, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das Unsichtbare ist zeitlich, das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist aber ewig. Wir sollen nicht auf das sehen, was vor uns steht, nicht die Berge anschauen und nicht die Not, sondern auf das Unsichtbare sollen wir sehen. Was ist denn jetzt genau, was wir da anschauen sollen? Was ist denn das Unsichtbare? Ich glaube, in Hebräer 11, Vers 1 bis 3 hat Paulus, hat der Schreiber vom Hebräerbrief so ein bisschen Einblick gegeben. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Durch diese haben die Alten ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort bereitet worden ist, sodass die Dinge, die man sieht, aus dem Sichtbaren, nicht aus dem Sichtbaren entstanden sind. Indem wir auf Jesus unseren Glauben setzen und auf seine Verheißungen, die uns Gott in seinem Wort gegeben hat, wendet sich unser Blick. Nicht eben auf das Problem, sondern auf den Problemlöser zu schauen. Dann ändert sich die Lage und unsere Sorgen und Nöte werden kleiner. Selbst wenn diese Not, in der wir sind, sogar unseren irdischen Tod bedeuten würde. Es gibt Christen, die werden für ihren Glauben getötet. Aber was passiert ihnen denn? Gesehen aus der Ewigkeitssicht, die ich vorhin versucht habe, euch so ein bisschen deutlich zu machen, ist es für sie gar kein Ungeschick, sondern sie sind dann bei ihm. Sie sind bei ihm in der Herrlichkeit. Wenn wir es schaffen, in unseren Problemen den Blick von uns weg auf Jesus und seine Erlösung zu wenden, dann wendet sich nicht unbedingt die Situation. Es kann sein, wir sind weiterhin verfolgt. Es kann sein, wir haben weiterhin Nachteile. Aber unser Blick darauf ändert sich. Wenn wir das schaffen, dann ändert sich dadurch unsere Haltung. Ich möchte ganz langsam zum Schluss kommen und ein paar Themen einfach nochmal kurz zusammenfassen. Und vielleicht gebe die Frage, die ich euch jetzt einfach mitgebe, findet die Raum in der Woche, die jetzt vor uns liegt, dass wir uns einfach, nicht nur ihr, sondern auch ich, mich nochmal mit dem Thema beschäftigen können. Wie sieht es in meinem oder in deinem Glaubensleben aus? Macht es einen Unterschied? Was ist deine Perspektive? Siehst du mehr auf die Umstände und Probleme oder kannst du den Blick auf das Unsichtbare, den Glauben und die Verheißungen wenden? Vielleicht auch, habt ihr schon mal Situationen erlebt, wo ihr das für euch geschafft habt, dass ich dann auch, also wo ihr den Blick tatsächlich weggenommen habt von dem Problem auf Jesus oder auf Gott hin, dass sich die Situation dann verändert habe? Ist die Verheißung, dass wir in Ewigkeit in Gottes Herrlichkeit sein werden, mir Ansporn genug, dass ich auch mein Zeugnis und das Evangelium von Gott weitergebe? Ist es mir Ansporn genug? Es wird mich was kosten, wenn ich das tue. Aber es ist wichtig, dass wir es tun. Vor einer Weile haben wir auch hier im Gottesdienst 2. Korinther 3, Vers 2 bis 3 gelesen miteinander. Damit bin ich schon fast am Ende. Da drin steht: Unser Brief seid ihr selbst, in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Es ist ja offenbar, dass ihr ein Brief des Christus seid, durch den unser Dienst ausgefertigt, geschrieben, nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischerne Tafeln des Herzens. Das ist meine letzte Frage, die ich euch mitgeben will. Möchtest du, möchte ich, solch ein Brief sein? Gott segne euch. Wir haben später noch eine Runde, wo wir uns austauschen können, denke ich. Vielleicht können wir ein bisschen ins Gespräch kommen. Ich möchte noch beten. Danke, Vater, für dein Wort. Danke, dass wir wissen dürfen, dass wir in Herrlichkeit mal bei dir sein dürfen. Danke, Herr Jesus, dass wir wissen dürfen, was es dich gekostet hat, dass wir da dabei sein dürfen. Danke, Herr, für deine Güte, für deine Treue, für deine unendliche Geduld mit uns. Danke, Herr. Amen.